Liebe Anwesende, in der Ankündigung zu dieser Veranstaltung ist davon die Rede. Es ginge in diesem Vortrag unter anderem zu erläutern, warum Critical Whiteness rassistisch sei. Dazu muss ich vorab eine Richtigstellung vornehmen. Ich halte weder den Antirassismus noch dessen konsequente Zuspitzung, die Critical Whiteness, für rassistisch. Denn weder hantiert Critical Whiteness mit einem Begriff von Rasse im ausdrücklich biologischen Sinn, noch werden in erster Linie biologisch natürliche Eigenschaften negativer wie positiver Art unterstellt bzw. zugeschrieben. Nur mit dieser Klarstellung ist zugleich auch das Legitimationsproblem des gesamten Antirassismus benannt. Ideologien, Weltanschauungen und Ähnliches, für die zentral Rasse als biologischer Begriff zur Ableitung und Bemessung von besser oder schlechter, höher oder niedriger, fortschrittlicher oder rückschrittlicher eine zentrale Rolle spielen, sind hierzulande, ja, in der gesamten westlichen Welt schon seit Jahren glücklicherweise so marginal, dass dieser wirklich echte Rassismus selbst innerhalb der Reihen der randständigen Neonazis von NPD und Dritter Weg stark auf dem Rückzug begriffen sind. Ein Ausdruck davon ist übrigens der angesagte Sammlungsbegriff des White Power oder White Pride, der die früher so konstitutive ideologische buchstäbliche Rasseschranke zu den sogenannten nicht-arischen, slawischen, sogenannten Untermenschen Osteuropas längst eingerissen hat und mit dem heute letztlich nur noch auf die sogenannte richtige weiße Hautpigmentierung Wert gelegt wird, sodass man statt von einer rassistischen, besser fast schon von einer dermatologistischen White Power Bewegung sprechen könnte. Wird man sich des Umstandes bewusst, dass echter Rassismus, der seinen Namen verdient, weil er dem Gegenstand gerecht wird, also Sache und Begriff in Einklang bringt, kaum mehr existent, sprich relevant ist, verblüfft das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus umso mehr. Das Phänomen lässt sich auf die paradoxe Formel bringen: je weniger Rassismus, desto mehr und vor allem auch radikalerer Antirassismus ist angesagt. Überall wird Rassismus gewittert und entdeckt, wird vorauseilend unter Generalverdacht gestellt und bekämpft, wobei man sich nach dem Prinzip von Henne und Ei immer mehr darüber streiten kann, was denn nun jeweils zuerst da war: der Antirassismus, der zwanghaft Rassismus entdecken und bekämpfen muss, oder eine gesellschaftliche Erscheinung, die erst wahrheitswidrig zum Rassismus hochgejubelt werden muss. Man könnte also fast schon nostalgisch nach dem Motto werden, dass es früher wohl nur besser gewesen sein kann, weil es da noch nicht so viel Rassismus um einen herum und in einem drin gegeben haben kann. Und tatsächlich, ja, wir sind auf der vollkommen richtigen Spur der Vergangenheit. Denn nichts verharmlost den Rassenwahn des Nationalsozialismus und des Faschismus gegenwärtig mehr als jener völlig verselbstständigte, völlig geschichtslose und willkürliche Rassismusbegriff, dem sich der Antirassismus und mit aller Konsequenz Critical Whiteness bedient. Alles fällt unterschiedslos in eins. Des Führers Arierwahn soll sich nicht mehr von dem unterscheiden lassen, wenn einer das Wort Neger gebraucht, wir haben es gerade gehört, Rassismus. Die rassistische Rede vom sogenannten Untermenschen soll sich nicht mehr trennen lassen von der für rassistisch erklärten Behauptung, der Westen sei hinsichtlich der gesellschaftlichen Stellung der Frau viel fortschrittlicher als die orientalische und weite Teile der afrikanischen Welt. Im Umkehrschluss bedeutet diese Verharmlosung: wenn das Negersagen rassistisch ist, dann kann ja Adolfs Ariatik gar nicht so schlimm gewesen sein und die seinerzeitige Rede von der rassischen Unterlegenheit entsprechend auch nicht sehr viel dramatischer als das heute als rassistisch geltende Denken in den Kategorien von Fortschritt und Rückschritt. Wie konnte es zu dieser beispiellosen Verharmlosung der Nazi-Verbrechen durch den Antirassismus kommen, dem sich eine Antifa nicht etwa, wie es dringend notwendig gewesen wäre, konsequent entgegengestellt hatte, sondern stattdessen dieser Relativierung der Nazi-Zeit zum gesellschaftlichen Durchbruch verhalf? Vielen werden da sofort die Namen Etienne Balibar und Stuart Hall einfallen, die sich mit sogenannten Rassismustheorien hervorgetan haben, mit denen sie zu begründen meinten, als gäbe in der Gegenwart ein neues Phänomen, das man unter dem Begriff Rassismus ohne Rassen fassen könne. Diesem Rassismus ohne Rassen lag dann auch das nicht offen benannte klammheimliche Eingeständnis der Wahrheit zugrunde, dass der echte Rassismus, der seinen Namen verdient, schon länger nicht mehr relevant, weil längst ein auf dem gesellschaftlichen Rückzug befindliches Auslaufmodell ist. Es muss wohl dieser bis dahin unausgesprochene Umstand gewesen sein, dass die meisten Linken an eine wirkliche Gefahr, die vom Rassismus ausgehen würde, schon länger nicht mehr glaubten, der den durchschlagenden Erfolg dieser von ideologischem Pragmatismus motivierten Pseudotheorien begründet hat. Auch noch auf den Kampf gegen Rassismus verzichten zu müssen, hätte der Linken den letzten moralisch unangekratzten Rückzugsort gekostet, der ihr seinerzeit zur Welterklärung noch blieb und bis heute geblieben ist. Denn alles andere als zufällig entstanden diese Theorien zu Zeiten des Zusammenbruches des sogenannten realen Sozialismus 1989 respektive 1992, der die Linken in die schwerste Krise nach 1945 trieb, weil der Klassenkampf durch die Niederlage des Realsozialismus genauso diskreditiert war wie der Antiimperialismus und sein geistiger Bruder, der Antikolonialismus. Das Theorem, wie es immer so schön heißt, Rassismus ohne Rassen, einen wohlberechneten Rassismus-Schwindel zu nennen, kann also nicht falsch sein. Weil es der dreiste Versuch war, sich als Linke weiter über Wasser halten zu können, indem man gesellschaftliche Konflikte rassifizierte, sprich mittels Rassismustheorie jeden Konflikt in rassistische Unterdrücker und rassistisch Unterdrückte unterteilte. Bediente sich Balibar für seinen Betrug dreist bei der Kritik am Antisemitismus für den, anders als beim Rassismus, als Welterklärung gerade typisch ist, dass er zumeist ein Antisemitismus ohne Juden ist, also ohne real existierende Personen, durch Abstraktion personalisiert und so die verborgene jüdische angebliche Weltbeherrschung halluziniert, war Stuart Hall von direktem Zurechtlügen getrieben. Entsprechend lautet Halls Rassismusdefinition, die an Plattheit und Willkür kaum zu überbieten ist, ich zitiere, wenn das Klassifikationssystem dazu dient, soziale, politische und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen ausschließen, dann handelt es sich um rassistische Praxen. Zitat Ende. Sieht man einmal davon ab, dass man den einschlägigen antirassistischen Ideologen regelmäßig an der verräterischen Verhunzung des deutschen Plural für Praxis, also Praktiken, zu sogenannten Praxen erkennt, versteift sich Hoare hier zu der willkürlichen Festlegung, den Ausschluss von Gruppen nicht etwa das zu nennen, was er ist, nämlich schlicht einen Ausschluss von Gruppen. Er nordet, was weiterhin das zu kritisierende Ausschließen von Gruppen zu nennen wäre, einfach ohne Not zum Rassismus auf. Wem dabei die von selbst Pippi Langstrumpfs Lebensmodell, sich die Welt so zu machen, wie sie einem gefällt, in den Sinn kommt, dürfte dem Betriebsgeheimnis des bis heute schwer angesagten Rassismustheoretikers Stuart Hoare auf die Schliche gekommen sein. Doch selbst Detlef Clausen, dessen Buch »Was heißt Rassismus?« von 1994 bis heute als ein Standardwerk zur Kritik des Antirassismus gilt, weil darin ausdrücklich auf die sozialpsychologische Funktion des Antirassismus für innerlinke Zwecke und dessen Showcharakter, wie Clausen es nannte, für äußere verwiesen und das alles völlig richtig zur sogenannten Kümmerform von Gesellschaftskritik erklärt wird, Detlef Clausen kommt nicht über das Niveau von Balibar und Hall hinaus. Clausens Rassismusdefinition klingt dann auch selbst nur wie ein Beispiel für die von ihm beklagte Kümmerform. Unter Rassismus im engeren Sinne sei eine gesellschaftliche Praxis zu verstehen, in Wort und Tat Menschengruppen wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe zu diskriminieren. Zitat Ende. Rassismus ist also gleich Diskriminierung. Es muss an dieser Stelle Clausens Geheimnis bleiben, was dann überhaupt noch Diskriminierung von Rassismus unterscheiden soll. Genau genommen liefert Clausen mit dieser Definition, wie Balibar und Hall auch, nichts Geringeres als dankenswerterweise die Begründung für die weitgehende Überflüssigkeit des Rassismusbegriffes. Denn wenn Rassismus heutzutage nichts weiter ist als Diskriminierung, auf in Anführungsstrichen nichts, in Klammern natürlich, nichts weiter ist als Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe, wie bei Clausen, oder der Ausschluss von echten oder vermeintlichen gesellschaftlichen Ressourcen, wie bei Stuart Hall, dann ist der Begriff des Rassismus nachweislich und zu Recht einfach verzichtbar zu nennen, weil er nur noch tief vernebelt statt erhellt. Das soll nichts anderes heißen als, man braucht den Begriff eigentlich nicht mehr und das ist auch gut so. Genau das aber ist die antirassistische Kurs. Gerade weil der echte Rassismus, also die Sache bzw. der Gegenstand, der den Begriff jahrzehntelang gerechtfertigt hat, kaum noch existent ist, okkupiert man seit Jahren erfolgreich andere Begriffe, indem man sie zu Synonymen von Rassismus umlügt, sie mit Rassismus einfach gleichsetzt. Die Folge ist, dass heute niemand mehr weiß und auch nicht wissen soll, was Diskriminierung von Rassismus unterscheidet, was Ausgrenzung oder Heidmeiers gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Den Linken ist der Rassismus so sehr zum ideologischen Lebenselixier geworden, dass sie nicht mehr ohne seine unterstellte Allgegenwart überleben können. Das erklärt auch, warum man es auf Gedeih und Verderb im ureigensten Interesse immer doller treiben muss und sich mittlerweile auf etwas heruntergewirtschaftet hat, dass man mit genug Zynismus eigentlich eine gerechte Selbstbestrafung des Antirassismus nennen könnte. Wäre Critical Whiteness nicht so durchgeknallt maßlos bedrohlich für alle, die gemäß diesem antirassistischen Wahnsinn nicht ins ideologische Raster passen? Unfreiwillig hat dann auch der Detlef Clausen statt einer brauchbaren Rassismusdefinition eine doch ganz brauchbare für das Unterfangen Critical Whiteness abgeliefert. Man ersetze nur Rassismus durch Critical Whiteness und das klingt dann so. Unter Critical Whiteness im engeren Sinne lässt sich eine gesellschaftliche Praxis verstehen, in Wort und Tat Menschengruppen wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe zu diskriminieren. Punkt aus. Genauso und nicht anders lässt sich für wahr das Programm der Critical Whiteness definieren. Und genau so schließt sich dann auch der Kreis zum von mir anfangs erfolgten Dementi, ob des eigentlich nicht rassistischen Charakters der Critical Whiteness. Rassistisch zu nennen, ist Critical Whiteness nämlich doch. Bemessen jedoch nur an den eigenen beliebig willkürlichen ideologischen Antirah-Maßstäben für Rassismus, mit denen man selbst andere gezielt ausgrenzt und diskriminiert. Man selbst erfüllt jedoch nicht nur mit der Hatz auf alles, was als weiß gilt, seine eigenen Kriterien für den sogenannten Rassismus ohne Rassen. Man übererfüllt sie auch, indem man längst den Brückenschlag zum althergebrachten willkürlichen Rassismus vollzogen hat. Denn längst segelt man tief im biologistischen Fahrwasser des alten Rassismus mit Rassen. Längst ist es wieder der biologische Stammbaum, der einen sogenannten Weißen als Personifikation von sogenannten Weißsein vom sogenannten Pock unterscheiden soll. Der also qua biologischer Herkunft und Hautfarbe zum Feind erklärt wird, dem man alles nur möglich Schlechte zuschreibt. Diese antirassistische Projektionsleistung fällt wegen der Rückkehr zum Biologismus selbst hinter das Denken des Meisterdenker des Antikolonialismus Franz Fanon zurück, der 1964 in seiner Schrift Für eine afrikanische Revolution einer der ersten war, der von einem sogenannten kulturellen Rassismus sprach, in den sich der alte Rassenrassismus angeblich verwandelt hätte. Weil, Zitat, das Objekt nicht länger der einzelne Mensch sei, sondern eine bestimmte Existenzform, Zitat Ende. Damit begründete Fanon das, was heute den Antirassismus ausmacht. Jedwede Kritik an nichtweiser, kollektiver Kultur, die Fanon Existenzform nannte, gilt als rassistisch und der einzelne Mensch nicht mehr als Individuum, sondern nur noch als ein Anhängsel seiner Kultur, in die man hineingeboren wurde und die man sein Leben lang nie mehr ablegen können soll, um sich ja nicht zu verwestlichen, respektive zu verweislichen und damit womöglich gar noch zu individualisieren. Die Begründung des Antirassismus als eine Unternehmung des Artenschutzes und Kulturerhaltes hatte Fanon bereits in seinem Klassiker Die Verdammten dieser Erde von 1961 gründlich vorbereitet. Bereits dort hatte er niedergeschrieben, was heutzutage jeder aufrechte Antirassist verinnerlicht hat. Vulgärster Rassismus sei es, das schwarze Afrika als eine träge, brutale, unzivilisierte, eine wilde Gegend zu bezeichnen, und ebenso verhielt er es sich mit, Zitat, widerwärtigen Betrachtungen über den Schleier der Frauen, über die Polygamie, über die angebliche Missachtung des weiblichen Geschlechts bei den Arabern, Zitat Ende. Zu Fanons Ehrenrettung sei gesagt, dass er mit diesem Angriff auf den westlichen Fortschrittsbegriff nicht die Kategorisierung von Fortschritt und Rückschritt überhaupt in Frage stellte. Einen solchen Angriff auf das menschliche Denken blieb neben den französischen Poststrukturalisten insbesondere etwa Said oft vorbehalten, der sich dann auch ausdrücklich und alles andere als zufällig zentral auf Michel Foucault berief. Saids Kritik des Orientalismus endet dann auch konsequent mit der Quintessenz, ich zitiere, wenn die Erkenntnisse der Orientalistik einen Sinn haben, so den, daran zu gemahnen, wie sehr das Wissen, und zwar jedes Wissen, zur Erniedrigung verführt, Zitat Ende. Dieser quasi Aufruf zur Verblödung, denn genau genommen, das insinuiert Said hier letztlich, können nur Nichtwissen nicht zur Erniedrigung verführen, wenn Wissen an sich von ihm kontextlos unter Verdacht gestellt wird, gilt heute an allen sozialwissenschaftlichen Fakultäten als antirassistisches Grundlagenwerk. Allerdings war Said in seinen Ansichten immerhin so konsequent, dass er für keine gesellschaftliche Gruppe sprechortbedingte Privilegien gelten lassen wollte. Said stellte klar, Zitat, ich bin gewiss nicht davon überzeugt, dass nur Schwarze über Schwarze oder Muslime über Muslime und so weiter schreiben können. Zitat Ende. Die geistige Beschränkung, also der Irrsinn, dass sich nur über sich selber äußern könne, wer von selber Herkunft und Abstammung sei, wir haben es gerade gehört, wird von Critical Whiteness, also ohne den Segen, etwa Saids propagiert. Und propagiert ist genau das richtige Wort. Denn entgegen der Propaganda geht es Critical Whiteness in Wahrheit gar nicht darum, meinetwegen im Sinne schlechtester Selbstvertretung bisher wenig oder nicht gehörten eine Stimme zu geben. Es geht einzig und allein darum, autoritär und machtbesessen einer ganzen Menschengruppe das Recht zu beschneiden, respektive abzusprechen, sich überhaupt öffentlich zu Wort zu melden und stattdessen einzig und allein für sich als behauptete Nichtweiße das Recht in Anspruch zu nehmen, über und für diese Gruppe sprechen und urteilen zu dürfen, mit der man vorher genau das veranstaltet, was man immer als sogenanntes öffentliches Markieren von sich selbst durch das angeblich so böse Weiße beklagt. Was, so frage ich, kann eigentlich entmündigender und autoritärer sein? Eine zentrale Inspirationsquelle und seinen direkten Vorläufer findet das Critical Whiteness in der Black Power Bewegung, über die man wissen muss, dass sie nicht nur der personell formale Bruch mit Martin Luther King und seinen Leuten darstellte. Als Teil einer globalen Bewegung war Black Power vor allem der inhaltliche Bruch mit der Bürgerrechtsbewegung und ihrem Kampf um Integration in die amerikanische Gesellschaft. Schon gar nicht war Black Power die Fortsetzung des Civil Rights Movement mit anderen Mitteln. Denn statt um Integration ging es um Separation entlang der Rassenlinie, um sogenannten schwarzen Nationalismus als Teil einer globalen Befreiungsbewegung, die die Welt in Schwarz und Weiß unterteilte. Entsprechend verachtete man auch den Kampf für konkrete Staatsbürgerrechte und ließ an deren Stelle nur noch abstrakt moralische Begriffe wie Gerechtigkeit oder Menschenrechte gelten. Anders als die Black Power Protagonisten, die an die Stelle eines Rechtes auf Integration kurzerhand die Moral eines imaginierten, nicht weißen Weltsouveräns der kollektiven Menschenrechte und der Gerechtigkeit setzten und dafür auf die sogenannten nicht paktgebundenen Autokraten und Despoten, vorrangig der sogenannten Dritten Welt und deren Mehrheiten der UNO abhoben, beharrte Martin Luther King auf dem Bürgerrecht und der Integration. Direkt gegen Black Power gerichtet schrieb Martin Luther King, ich zitiere, es gibt keine theoretische oder soziologische Trennung zwischen Befreiung und Integration. In unserer Art von Gesellschaft kann die Befreiung nicht ohne die Integration und die Integration nicht ohne die Befreiung kommen. Zitat Ende. Mit der Geringschätzung, ja, Verachtung des bürgerlichen Rechts, Malcolm X nannte es die Rechtsprechung von Uncle Sam, fiel Black Power noch hinter die Bürgerrechtsbewegung und ihre teilweise naiv zu nennende Vergötzung der Bürgerrechte zurück. Mit der Abkehr von der Idee der Integration und der Hinwendung zu einer Dritte-Welt-Ethik waren die Protagonisten entgegen ihres eigenen radikalen, kompromisslosen Selbstverständnisses ironischerweise zu größeren Moralaposteln geworden, als es der Gandhi-Fan und obsessive Gewaltfreiheit predigende Martin Luther King je war. Und so war es ausgerechnet der Pfaffe King, der letztlich auf einer Kritik der Verhältnisse beharrte, die nur aus der Wahrnehmung der Differenz von Begriff und Realität eine umwälzende Praxis ermöglichen kann, wie es Max Horkheimer einst programmatisch formulierte. Statt sich also mit Kampfbegriffen wie weiß und rassistisch die Sicht auf die Wirklichkeit selbst zu verkleistern und damit letztlich begriffslos zu werden, wie Black Power es tat, beharrte King darauf, dass es eine, Zitat, fatale Kluft zwischen den verkündeten und den durchgeführten Bürgerrechtsgesetzen gebe. Zitat Ende. Damit stand King, anders als Black Power, mit der Wahrheit im Bunde. Denn neben allen größeren und kleineren Erfolgen seit dem Ende der 1950er Jahre war zum Zeitpunkt der Entstehung von Black Power 1966 der größte Erfolg der Bürgerrechtsbewegung die Verabschiedung des Civil Rights Act unter Präsident Lyndon B. Johnson gerade 2 Jahre her. Diese nicht nur endgültige formalrechtliche Gleichstellung, sondern rechtlich verbriefte Verpflichtung aller Behörden und Institutionen zu ihrer Durchsetzung vergrößerte folgerichtig automatisch die Kluft zwischen konkreter Alltagserfahrung und abstrakter Rechtsprechung. Unter Verkennung dieser objektiven Entwicklung zog man den fatalen Schluss, sich nur in Black Power flüchten zu können. Dass der Weiße ein ewiger Rassist und der bürgerliche Staat nichts weiter als eine perfide Form von Rassismus sei, war für die Black Power-Protagonisten ausgemachte Sache. Entsprechend sahen sie sich außerstande, im Civil Rights Act den Fortschritt zu erkennen, den er darstellte. Einer der zentralen Black Power Slogans lautete: Black is beautiful. Kennen Sie sicherlich. Wie zum Hohn auf das bekannte Diktum von Karl Marx, das radikal sein hieße, die Sache an der Wurzel zu fassen, suchte man ab Mitte der 1960er Jahre plötzlich ganz radikal in Abgrenzung vom Civil Rights Movement um Martin Luther King seine Wurzeln, die mythisierten Roots, im Blut, bei der Sippe und der eigentlichen Herkunft im sogenannten Mutterland Afrika, allein zu dem Zweck der Verklärung und der Romantisierung der Farbe Schwarz und allem, was man damit als echt afrikanisch verband. Das X, das Malcolm X an die Stelle seines Nachnamens setzte und damit auf die gewaltsame Entwurzelung von Blut im Boden seiner ihm unbekannten Stammesvorfahren zu verweisen, symbolisierte dies wie kein zweites. An Realsatire kaum zu überbieten, erlebte dieser Blut- und Bodenkult seinen symbolischen Höhepunkt im sogenannten Afro-Look, also der voluminösen Kraushaarfigur, die man eine Zeit lang allen Ernstes als die natürliche Haartracht von Afrikanern propagierte, damit aber im sogenannten Motherland Afrika mehr als verdienten Hohn und Spott erntete und letztlich damit den Nachweis erbrachte, dass man Afrika nur als Projektionsfläche für die eigene Sozial- und Revolutionsromantik verstand, die mit den wahren afrikanischen Verhältnissen kaum etwas zu tun hatte. Zitat: Blut ist dicker als Wasser. Wir werden uns wieder vereinigen, uns wiederfinden, uns wiederfinden. Blut ist dicker als Wasser. Blut ist dicker als Wasser. Zitat Ende. So lautete es programmatisch in einem Text von Stokely Carmichael, dem Begründer von Black Power. Gegen die Natur des Menschen und wie zur Genugtuung für den KKK und andere Rassisten behauptete man plötzlich, dass alle sogenannten Schwarzen nicht individuell, sondern vor allem aufgrund ihrer rassischen Herkunft gleich seien, affirmierte also gerade das Bild, dass man jahrhundertelang von ihnen als unterschiedslose Sklavenheer auf den Baumwollfeldern des Südens zeichnete. Black Power war die Bestätigung dessen, was der Rassist immer behauptete. Alle Schwarzen seien unterschiedslos gleich. Statt rücksichtslos darauf zu beharren, dass die sogenannten Schwarzen Individuen sind, wie alle anderen Menschen auch, schloss man sich unter dem Label Black Power zusammen, um die Emanzipation von der rassistischen Gleichmacherei geradewegs zu verhindern. Wenn Martin Luther Kings Traum darin bestand, dass man eines Tages nur noch nach seinem individuellen Charakter, nicht aber nach seiner Hautfarbe beurteilt werden sollte, dann drehten die Black Power Protagonisten den Spieß einfach um. Ihr Traum war es, dass man sogenannte Schwarze zuvorderst nicht nach ihrem Charakter, sondern nach ihrer Hautfarbe beurteilen sollte. Einer der bis in die Gegenwart sehr verehrten Vordenker von Black Power, der bis heute auch von der besonders frauen- und homofeindlichen Dreadlock-tragenden Rastafari-Bewegung regelrecht vergöttert wird, der auch der gnadenlose Sexist Bob Marley angehörte und die samt ihrer Musik, dem Reggae, in Berlin ihr Zentrum im öffentlich geförderten Jam-Club hat, war Marcus Garvey. Garvey war dann auch dankenswerterweise schon in den 1930er Jahren so ehrlich konsequent, dass er offenherzig auf den KKK mit der Begründung zuging, dass er als schwarzer Separatist und sie als weiße Rassisten doch das Gleiche wollten, die Rassen trennen. Garvey bat dann auch die KKK-Leute um die Finanzierung seiner Idee mittels sogenannter Motherships, alle ehemaligen Sklaven nach Afrika, also nach Hause nach Afrika, wie er es nannte, zu bringen. Hat zum Glück nicht geklappt. Wie aber konnte es so weit kommen, dass sich mit Black Power ein buchstäbliches Schwarz-Weiß-Denken bahnbrach, das zweifelsohne die Blaupause für das heute allgegenwärtige und gesellschaftlich durchgesetzte antirassistische Denken angab? Wie konnte es so weit kommen, dass Black Power-Begründer Stokely Carmichael nach seinem Bruch mit Martin Luther King die Rassifizierung seines Denkens so weit vorantrieb und gar Folgendes verkündete? Ich zitiere: Black Power muss für uns die Nationalität unserer Rassen werden und unsere Hautfarbe unser Vaterland. Die dritte Welt ist zum Proletariat geworden. Die Bourgeoisie ist die weiße Gesellschaft des Westens. Und warum hielten die deutschen Genossen um Rudi Dutschke, statt die Rassifizierung als eindeutig konterrevolutionär zu verurteilen, nach Hautfarbe und Rasse getrennte Organisationen, wie sie Black Power propagierte, sogar für eine, O-Ton, Notwendigkeit im revolutionären Kampf? Warum verehrten Dutschke und Co. schon damals den Islam und lobten Malcolm X als revolutionär, nicht etwa trotz seiner Konversion zum Moslem, sondern gerade wegen ihr, und das alles auch noch auf der Grundlage einer gar nicht falschen Bestimmung des Charakters des Islam, den man aber nicht etwa für das Problem, sondern für einen Teil der revolutionären Lösung hielt? Ich zitiere Dutschke und Co.: Malcolms Rückgriff auf die Kampfreligion des Islam antizipierte die Notwendigkeit der revolutionären Auseinandersetzung mit dem System. Der Islam ist als radikale Antwort auf das Christentum, Moment der Befreiung von der repressiven Verinnerlichung von Herrschaftsinteressen der Weißen, genauer kapitalistischen Gesellschaft. Zitat Ende, Rudi Dutschke. Herbert Marcuse jedenfalls wird man es nicht anlassen können, dass hier unter dem Stichwort neuer Subjektivität ein nicht anders, denn als rassenwahnsinnig zu bezeichnender Voluntarismus sich bahnbrach und revolutionär aufmotzte. Selbst wenn man Marcuses merkwürdige Sympathie für seine Schülerin, die Black Power-Aktivistin Angela Davis, berücksichtigt, die er trotz ihrer von ihr selbst allenthalben zur Schau getragenen Militanz hartnäckig als die wahrscheinlich am wenigsten gewalttätige Studentin, die ich kenne, und als eine echte Revolutionärin bezeichnete. Auch wenn man sich heute nur wundern kann, warum Marcuse in seinem eindimensionalen Menschen von 1964 ausgerechnet die Stärke der kritischen Theorie sich nicht von der eigenen Ohnmacht zur Praxis der Pseudoaktivität hinreißen zu lassen, als ihren schwächsten Punkt bezeichnete, als, Zitat, ihre Unfähigkeit, die befreienden Tendenzen innerhalb der bestehenden Gesellschaft aufzuweisen, Zitat Ende. So haben wohl all jene, die ihn zum Vordenker, gerne zum Vordenker einer neuen revolutionären Praxis herabwürdigten, geflissentlich überlesen, dass er zwar die sogenannten Ausgebeuteten und Verfolgten anderer Rassen und anderer Farben zu einem Zeitpunkt für gesellschaftlich randständig erklärte, wo sie es insbesondere als sogenannte Neger in den Vereinigten Staaten längst nicht mehr waren, dennoch aber unmissverständlich betonte, dass beim Opponieren, Zitat, der Geächteten und Außenseiter nichts darauf hindeutet, dass es ein gutes Ende sein wird. Zitat Ende, Herbert Marcuse, ein dimensionaler Mensch. Anders als Marcuse beriefen sich die Black Power Apologeten nicht auf das Individuum. Im Gegenteil sagte man ihnen regelrecht den Kampf an. Bei einem Zusammentreffen im Sommer 1967 in London auf dem Kongress Dialektik der Befreiung war Stokely Carmichael ein besonderes Bedürfnis gegenüber Herbert Marcuse klarzustellen, dass man Critical Whiteness, die Kür der Trapsen, jeden bisherigen Begriff von Individualität als weiß und westlich zu bekämpfen trachtete. Unter Berufung auf Franz Fanons Die Verdammten dieser Erde, das Martin Luther King verächtlich als die Bibel der Black Power Bewegung bezeichnete und damit insofern falsch lag, als man die Funktion von Fanons Buch besser nicht als Bibel, sondern wenn schon dann als den Koran der Bewegung bezeichnen sollte, stellte Carmichael klar, dass für ihn an die Stelle des Individuums und dessen Befreiung die kämpfenden Völker der Dritten Welt treten, die Carmichael zuweilen dankenswert offen als nicht-weiße Welt bezeichnete, welche einen Kampf um kulturelle Integrität führen würde. Als gelte es zu belegen, dass zwischen den Zielen von Black and White Power kein Blatt passt, fügte er unmissverständlich an, Zitat, jede Volksgruppe möchte ihre eigene Integrität bewahren und sagen, zur Hölle mit dem Westen und seiner Kultur. Soll er sie behalten, wir wollen unsere, Zitat Ende. Black Power entstand zu einer Zeit, in der nicht nur hinsichtlich der rechtlichen Gleichstellung längst große Veränderungen stattgefunden hatten. Der farblosen gesellschaftlichen Veränderungen durch neue Produktivkräfte konnte man durch die Rassebrille kaum gewahr werden. Auch da war es wieder ausgerechnet der von den Black Power-Leuten geschmähte Martin Luther King, der statt eines Rassebewusstseins gar eine Art Klassenbewusstsein bewies. Ich zitiere ihn. Ein unglücklicher Aspekt der Black Power-Bewegung ist es, dass sie der Rasse gerade in den Zeiten den Vorrang gibt, in der die Wirkung der Automation und anderer Kräfte die wirtschaftliche Frage für Schwarze und Weiße zur Hauptfrage gemacht hat. Zitat Ende. Gemeint war damit dreierlei. Erstens führte die Automation nicht nur im landwirtschaftlichen Süden dazu, dass immer mehr gering qualifizierte ihre Jobs verloren. Zweitens verband sich damit eine Landflucht der Armen, die zu einer rasanten Bevölkerungszunahme in den Städten führte, deren Folge eine immens verschärfte Segregation der Wohngegenden war, die sich mehrfach in Jugendkrawallen äußerte, von denen 1965 die sogenannten Unruhen in Watts L.A. mit 34 Toten und rund 1.000 Verletzten die mit Abstand heftigsten waren. Drittens verstärkte sich die Kluft zwischen Arm und Reich, die jedoch keine entlang der Rassengrenze war. Denn es gab zu dieser Zeit schon längst etliche Schwarze, die Teil des amerikanischen Mittelstandes waren. Letzteres veranlasste Malcolm X zu seiner einige Berühmtheit erlangten herabwürdigenden Unterscheidung zwischen als verweislicht geltenden sogenannten Hausnegern, O-Ton von ihm, und den noch echt schwarz gebliebenen sogenannten Feldnegern vorzunehmen, die nichts anderes war als eine Chiffre für den Vorwurf des Verrates gegenüber all jenen, die es wagten, den individuellen Weg für ein besseres Leben zu beschreiten. Auch wenn die Rede vom amerikanischen Negerghetto schon älter war, entstand zu dieser Zeit der bis heute ungebrochene Mythos eines zwar schäbig und ärmlichen, zugleich aber angeblich stets wilden und aufregenden schwarzen Ghetto-Lebens, das heute Land auf, Land ab als nachahmenswerte schwarze Coolness begriffen wird und als Synonym für ein sogenanntes Real Urban Life gilt, Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre durch eine Welle sogenannter Blaxploitation-Filme auf den Weg gebracht, erlebt dieser hässliche Ghetto-Kult mittlerweile nun schon seit über 30 Jahren durch den unsäglichen Hip-Hop eine Blütezeit. Nicht zufällig wurde der Ghetto-Begriff wahrheitswidrig der jüdischen Leidensgeschichte entlehnt und damit zugleich der wesentliche Unterschied zum Antisemitismus verwischt, den Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung so formulierten, Zitat, der Unterschied also zwischen Antisemitismus und Rassismus, die Neger will man dort halten, wo sie hingehören, von den Juden aber soll die Erde gereinigt werden, Zitat Ende. Zu den besonderen Wahnvorstellungen von Black Power gehörte es, sich als die neuen Ghetto-Juden zu halluzinieren, denen als Neger in Amerika Ähnliches bevorstünde wie unter den Nazis den europäischen Juden. Als wäre die Shoah nur eine marktgesteuerte Sache von Angebot und Nachfrage gewesen und unter völliger Verkennung des gesellschaftlichen Charakters der USA namens Stokely Carmichael die rasant voranschreitende Automation in Wirtschaft und Gesellschaft zum Anlass, allen Ernstes vor einem neuen Holocaust zu warnen. Ich zitiere ihn. Jetzt wird dieses Land immer technologischer, sodass die Nachfrage nach Schwarzen schnell nachlässt. Wenn die Nachfrage nach Schwarzen verschwindet, so werden auch wir verschwinden. Sie werden uns bewusst ausrotten. Wir müssen endlich einsehen, dass wir von unserem Überleben reden und von nichts sonst. Zitat Ende. So betrachtet kam Black Power im Selbstverständnis gar einer Überlebensstrategie gleich, die wie von selbst jeden Schwarzen unter Generalverdacht stellte und zum potenziellen Verräter stempelte, der auf einem individuellen Weg zu einem besseren statt eines Lebens im Black Power Zwangskollektiv setzte. Offensichtlich hatten sich die Black Power Leute dafür entschieden, den Dirty Job der Rassisten gleich selbst zu erledigen und sich dort einzufärchen, wo man als Neger angeblich hingehört. Da man sich ohnehin als O-Ton Kolonie im Inneren der Vereinigten Staaten begriff und nicht wie die Bürgerrechte als unverzichtbarer Teil des Landes, kam ihnen ideologisch das elende Ghetto-Leben als Synonym für das Leben in der Kolonie gerade recht. Gefördert durch demografische Prognosen, dass Schwarze über kurz oder lang in vielen amerikanischen Städten die Bevölkerungsmehrheit stellen würden, wollte man sich, einzig legitimiert durch Hautfarbe und Rasse, nach dem Apartheid-Prinzip einrichten. In seinem Machtbereich wollte man Black Power über einfach alles, über Schulen, Geschäfte, die Polizei und die soziale Infrastruktur ausüben. Dass der Idee von Black Power dennoch oder besser gerade wegen ihrer segregationistischen Programmatik etwas typisch Amerikanisches eigen ist und sie damit zugleich auch als Produkt eines nie wirklich wahrgewordenen, um nicht zu sagen mindestens partiell gescheiterten American Dream gelten muss, brachte Stokely Carmichael auf den bis heute historisch wunden Punkt der amerikanischen Gesellschaft. Zitat Carmichael: Gewöhnlich hat jede neue ethnische Gruppe in dieser Gesellschaft, also der amerikanischen, den Weg zu sozialer und politischer Lebensfähigkeit durch die Organisation eigener Einrichtungen gefunden, mithilfe derer sie in der größeren Gesellschaft ihre Bedürfnisse vertreten konnte. Untersuchungen haben gezeigt, dass im Tiegel der amerikanischen Gesellschaft keine Verschmelzung stattgefunden hat. Zitat Ende. Diese in ihrer Pauschalität unwahre Behauptung eines gänzlichen Scheiterns der Idee vom Melting Pot war wohl vor allem der Versuch Carmichaels, Black Power als etwas für amerikanische Verhältnisse Übliches und eigentlich Normales darzustellen. Vielleicht ja gar aus einem Rest an schlechtem Gewissen gegenüber der eigenen Idee. Dass die immer auch fragwürdige Verschmelzung bis heute weniger stattfand, als man offiziell in Amerika gern zugibt, in Staaten, hieß jedoch niemals, anders als Carmichael glauben machen wollte, dass es sie nicht in Betracht beachtlicher Größenordnung gegeben hat und trotz so mancher seitdem erlassener Sonderrechte und entstandener Politlobbys für Minderheitenkollektive aller Art immer noch gilt. Ein Patchwork der Minderheiten war die amerikanische Gesellschaft trotz so mancher hässlicher Tendenzen zum Leidwesen der Black Power Aktivisten und ihrer antirassistischen Erben jedoch nie. Zudem gibt es zwei wesentliche Unterschiede zu den von Carmichael seinerzeit gern als historische Beispiele bemühten Einwanderergruppen der Iren, Italiener und Juden. Keine der genannten drei verstand sich je ethnisch wie Carmichael behauptete, sondern wenn, dann höchstens national, religiös oder auch als beides zugleich. Und vor allem, niemals begriffen sie sich als Teil einer antiwestlichen Wertegemeinschaft wie Black Power im Fall der Dritten Welt. Wenn bisher noch nicht ausdrücklich vom Black Power Antisemitismus die Rede war, dann nicht etwa deshalb, weil es ihn neben anderen Auswüchsen auch gab, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das stramme antiimperialistische Dritte Weltprogramm des Black Power war, wäre ohne Antisemitismus gar nicht denkbar gewesen. Für Martin Luther King, der zeitlebens ein so großer Freund des zionistischen Staates war, dass er im Falle des für ihn selbstverständlichen Selbstverteidigungsrechts des Staates Israel sogar vom tugendhaften Pfad der Gewaltlosigkeit abzuweichen sich nicht scheute, stellte der schwarze Antisemitismus ein O-Ton besonders merkwürdiges Phänomen dar. Trotz seiner vehementen Gegnerschaft gelang es King jedoch nur in Ansätzen, sich die Frage zu beantworten, O-Ton King, warum die unterdrückten Neger überhaupt Antisemitismus empfinden. Zitat Ende. Im Grunde war schon in dieser Fragestellung die Unmöglichkeit einer Antwort angelegt. Vor dem Hintergrund eines Begriffes von Antisemitismus, der nicht mehr besagen sollte, als dass er eine Sonderform von Rassismus und damit unmoralisch sei, kam Martin Luther King nicht über die Verwunderung hinaus, dass die Erfahrung von Rassismus und Unterdrückung und die jahrzehntelang erfahrene Unterstützung des Civil Rights Movement durch die nicht gerade wenige Juden, nicht automatisch gegen Antisemitismus immun macht. Dass es vielleicht ja im Fall Black Power genau andersrum sein könnte und die spezielle ideologische Aufbereitung der sogenannten Negerunterdrückung und die Unterstützung des Kampfes dagegen durch Juden schon selber ein antisemitisches Programm hergibt, kam ihm maximal in Ansätzen in den Sinn. Dabei hatte schon Malcolm X 1964 seine Ägyptenreise und dort gefundene Liebe für den arabischen Nationalismus zum Anlass genommen, den Zionismus als O-Ton, neue Form des Kolonialismus, zu geißeln. In einer ägyptischen Zeitung schrieb er unter der Überschrift Zionistische Logik, Zitat Malcolm X, die Hauptwaffe des Imperialismus im 20. Jahrhundert ist der zionistische Dollarismus und einer der Hauptstützpunkte dieser Waffe ist das zionistische Israel. Zitat Ende. Kurz bevor Martin Luther King im April 1968 einem Attentat zum Opfer fiel, adressierte Stokely Carmichael noch eine klare Botschaft, unter anderem auch an den Pro-Zionisten Martin Luther King. Offensichtlich noch unter dem Eindruck der arabischen Niederlage im Sechstagekrieg von 1967 gegen Israel stehend, sagte er, Zitat, Ägypten gehört uns seit 4000 Jahren. Es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für die Araber zu sein. Zitat Ende. Die absolute Mehrzahl der Ägypter und schon gar nicht Gamal Abdel Nasser persönlich dürften erfreut darüber gewesen sein, dass man ausgerechnet sie, die sich selbst zum Herrenvolk des Koran zählen und deshalb immer auch besonders anti-afrikanisch waren, als 4000 Jahre alter Teil von Black Power vereinnahmen wollte. Gegen die mit reiner Willkür konstruierte angeblich schwarze Geschichte, die allein vom Hass auf alles angeblich Weiße getrieben war und zu dem Israel selbstredend als besondere Ausgeburt des weißen Teufels gezählt wurde, half dann auch nur sehr bedingt der damals als ideologische Hilfskrücke für ein kohärentes Geschichtsbild eingeführte Begriff der Colored People. Ja, da stammt der Begriff her. Zu denen, wie heute bei den Antirassisten auch, einfach alle gezählt wurden, die man nicht als weiß markierte. In diesem Kontext gehört dann auch der Irrsinn gestellt, ausgerechnet den Islam als die natürliche Religion aller Schwarzen respektive Afrikaner auserkoren zu haben. Nicht einmal die letztlich grundehrliche Weigerung der arabischen Welt, sie überhaupt als echte Moslems anzuerkennen, vermochte sie diesbezüglich umzustimmen. Es spricht einiges dafür, auch wenn es an dieser Stelle nicht belegt werden kann, dass die Black Power Aktivisten durchaus, zumindest ansatzweise, von den jahrhundertelangen Gräueltaten der Araber in Afrika wussten, der millionenfachen Versklavung und Verschleppung in die muslimischen Länder, von der Zwangsislamisierung und der bis heute massenhaften sklavenähnlichen Behandlung afrikanischer Menschen in der arabischen Welt. Zumindest von Malcolm X ist belegt, dass er von all dem durchaus Kenntnis besaß und trotzdem konvertierte. Unwiderstehlich angezogen hatte ihn am Islam, neben dem strengen Regelwerk, was er tatsächlich wie keine zweite Religion verkörpert, die Religion der Krieger zu sein. Zitat Malcolm X. In unserem Buch, dem Koran, steht nichts davon, dass wir friedlich leiden sollen. Unsere Religion lehrt uns, intelligent zu sein, seid friedlich, seid höflich, gehorcht dem Gesetz, achtet jedermann. Aber wenn jemand Hand an euch legt, dann schickt ihn auf den Friedhof. Zitat Ende. Ich weiß nicht genau, ob das, wie in der Ankündigung zu dieser Veranstaltung geschehen, ausreicht, Malcolm X einen Islamisten zu nennen, oder ob er mit dieser Kampfeshaltung nicht doch eher einen durchschnittlichen gläubigen Moslem verkörperte. Ganz in der Tradition des Religionsstifters Mohammed, der bis heute am meisten verklärten historischen Figur der Menschheitsgeschichte, dem bekanntlich von den Religionsstiftern Jesus und Moses zum Stolz leider so vieler Moslems eklatant unterscheidet, dass er ein brutaler Eroberer und Massenmörder war. Aber, so könnte man nach all dem Negativen, was über Black Power ausgebreitet wurde, einwenden, gab es nicht auch die internationalistische BBP, die Black Panther Party, die sich nach der Ermordung von Malcolm X 1966 gründete und in der sogar Black Power Gründer Stokely Carmichael die Chance bekam, als sogenannter Premierminister sich zum Klassen- statt Rassenkämpfer zu mausern? Und hatte man sich nicht deshalb wieder von ihm getrennt, weil er der Rassenkämpfer bleiben wollte? Was den Fall Carmichael betrifft, so hatte man ihn aus der Partei geworfen, weil man Black Power für nicht mehr radikal genug hielt und Carmichael gar des Verrates am schwarzen Volk bezichtigte, der Black Power zur O-Ton-Waffe gegen unser Volk und zum Schmieröl für die schwarze Bourgeoisie gemacht hätte. Wie es Eldridge Cleaver, der sogenannte Informationsminister und damalige Star der BBP, formulierte. Cleaver, der, wie so viele andere Black Power-Aktivisten auch, als militanter Schwulenfeind nicht zuletzt deshalb traurige Berühmtheit erlangte, weil er die von ihm vor seiner BBP-Zeit zahlreich begangenen Vergewaltigungen weißer Frauen in seinem damaligen Bestseller Seele auf Eis rechtfertigte und die übliche Herabwürdigung weißer Frauen gar zu O-Ton, revolutionären Krankheit, stilisierte, die davon abhalten würde, O-Ton mit dem unterdrückten System zu kooperieren, war es auch, der die Wahrheit über den angeblich strikt antirassistischen Charakter der BBP dankenswert offen ausplauderte. Als einer, der ebenso wie viele andere zum Islam konvertierte und den eher formalen, denn wirklich inhaltlichen Bruch von Malcolm X mit der Nation of Islam, Elijah Muhammads, mitvollzog, gestand Cleaver ein, dass er in Wahrheit auch als BBP-Führer der Rassenkämpfer gegen die sogenannten weißen Teufel, wie sie Elijah Muhammad nannte, geblieben war. Heute sage ich, schrieb er 1968 in Seele auf Eis freimütig, wenn ich das Weiße ihrer Augen sehe, statt Teufel oder Bestie nach einem bestimmten Vokabular, Imperialist oder Kolonialist. Und jeder scheint glücklicher damit zu sein. Zitat Ende. Zumindest waren es die weißen Genossen in den sogenannten Metropolen, für die es ein glückliches und gewolltes Missverständnis war, um das revolutionäre Bündnis mit reaktionären Leuten im Namen der Völkerfreundschaft und der nationalen Befreiung eingehen zu können. Entgegen ihrer eigenen Verlautbarungen vom internationalistischen Klassen- statt Rassenkampf und den revolutionären Mythos um sie setzte die BBP stärker noch als die Black Power Protagonisten auf Segregation. Sie war damit letztlich nichts anderes als ein zu maßloser Militanz radikalisiertes Zerfallsprodukt der Black Power Idee, in dem nicht zufällig die Hinwendung zum Maoismus, Kulturrevolution und bewaffneten Kampf die totalitären Mittel waren, um sich öffentlich als das zu inszenieren, was die BPP auch in Wirklichkeit zeitlebens war und damit nur zur endgültigen Entfaltung brachte, was in der Idee von Black Power und den öffentlichkeitswirksamen Inszenierungen von Malcolm X letztlich immer zentral angelegt war und auch heute weit über Hip-Hop-Kreise hinaus begeistert. Machistische Bandenbildung und sexistisches Gangstertum mit dem heiligen Schein des auserwählten Volkstribun zu versehen. Sozusagen eine Art Black Pate zu sein, der großzügig und nach Gutdünken die Almosen im Herrschaftsbereich verteilt. Über den totalen und lückenlos vereinnahmenden Zugriff auf die Mitglieder der BPD, den solch mafiöses Gebaren notwendig mit sich bringt, kann man in dem 1993 erschienenen Sammelband mit dem Titel Black Power, Interviews mit Ex-Gefangenen aus dem militanten schwarzen Widerstand lesen, Zitat, du musstest gleichzeitig eine bestimmte Anzahl von Stunden im kostenlosen Frühstücksprogramm, im Kleiderausgabeprogramm und in den Gesundheitsversorgungsprogrammen ableisten. Mitglied der BPP zu sein, war eine Vollzeitbeschäftigung. Zitat Ende. So berichtet es den Herausgebern des Sammelbandes ein ehemaliges Mitglied der Partei und nicht nur das. Offenherzig gibt dort auch ein immerhin männliches Ex-Mitglied zu Protokoll, um was für eine Ansammlung von Sexisten es sich bei der Mehrzahl der Führungsfiguren der BPP in Wirklichkeit gehandelt hat. Ich zitiere ihn. Es gab innerhalb der Partei Kritik an der moralischen Integrität einiger Führungskader, weil wir der Ansicht waren, dass einige von ihnen Frauen nur als Sexobjekte benutzten. Obwohl die Partei sich für gesellschaftliche Veränderungen innerhalb der African-American Community einsetzte, war es schwierig, die negativen Gewohnheiten in der Haltung der Männer gegenüber Frauen zu verändern und Respekt für Frauen durchzusetzen. Zitat Ende. Und ein weibliches Ex-Mitglied stellt dann ergänzend den notwendigen Gesamtzusammenhang her. Ich zitiere sie. In der Black-Power-Bewegung der 60er Jahre, in der Nation of Islam und sogar schon der Marcus Garvey-Bewegung und davor gab es immer diese Suche nach der schwarzen Männlichkeit. Du kennst doch den Slogan Marcus Garveys. Steht auf, ihr mächtigen schwarzen Männer. Oder den Black Panther-Slogan, steh auf und sei ein Mann. In der Black-Power-Bewegung stellten sie sich ziemlich offen auf den Standpunkt, dass der Platz der Frau in der Kirche sei und dass sie auf dem Rücken liegen und der Nation und der Nation die Kinder gebären soll. Auch in der BPP entwickelte sich dieses ganze Macho-Gehabe. Die einzelnen Mitglieder selbst trugen eine Menge Sexismus in sich, auch wenn es gleichzeitig eine offiziell antisexistische Organisationsposition gab. Zitat Ende. Das linke deutsche sogenannte Redaktionskollektiv Right On, das den besagten Sammelband Black Power herausgegeben hatte oder hat, aus dem, wie gesagt, die Zitate stammen, nahm die vorgetragene Selbstkritik nicht etwa zum Anlass, mit der gebotenen Rücksichtslosigkeit das Black Power Movement zu kritisieren und die Interviewpartner dahingehend ins Kreuzfeuer zu nehmen, warum sie denn dennoch so lange in solch einem reaktionären Laden mitmachen konnten. Nein. Den Herausgebern fiel dazu nur ein, Zitat, wir haben uns in den Diskussionen um kontroverse, inhaltliche Diskussionen zu schwierigen Fragen, wie zum Beispiel patriarchale Strukturen innerhalb der Black Panther Party, Homophobie oder der Rolle von Islam im Kontext von schwarzer Befreiung in den USA, herumgemogelt, Zitat Ende. Dieses immerhin ehrliche Eingeständnis des Herummogelns bündelt das gesamte antirassistische Programm, gegen das es gehen müsste. Denn das beinhaltet nur, mit ganzer Wucht auf das böse Weiße einzudröschen, um bloß kein gutes Haar am Weiß sein zu lassen, damit man als verschworene Pockgemeinde umso fester die Schweinereien anderer decken kann. Man sage Black und man sage Islam, und plötzlich wird alles ganz schwierig und kontrovers bei doch so einfachen und klaren, hässlichen, bekämpfenswerten Dingen wie Patriarchat und Homophobie. Plötzlich wird herumgedrost, sich gewunden, wo ansonsten klare Kante gegen weißes Patriarchat und weiße Homophobie gezeigt wird, dass es nur so kracht. dieses durchtriebene Spiel des Verschonens, dieser verlogene Artenschutz, dieser so offenkundige Täterschutz, dieses Messen mit zweierlei Maß, diese einfach nur zum Himmel stinkende Doppelmoral des Antirassismus, muss die Kampfansage gelten. Niemand hat das Recht auf Verschonung, wenn er ein Arschloch ist oder sich als solches aufführt. Basta! Dieser universell gültige Grundsatz gilt, ausnahmslos. Wie sagte doch Martin Luther King in seiner berühmten Rede? Ich zitiere ihn: Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Zitat Ende. Es ist nicht nur an der Zeit, sondern so überfällig, den Antirassismus als den Gegner zu erkennen, der sich diesem Traum überall in den Weg stellt, weil dessen Programm nur noch darin besteht, den einzelnen Menschen zuvorderst nach seiner Hautfarbe und nicht nach seinem individuellen Charakter zu beurteilen. Critical Whiteness ist dann nur die Speerspitze einer ideologischen Unternehmung, die den Rassismusvorwurf, da haben wir es gerade gehört einleitend, dieses Referat Antifa, die den Rassismusvorwurf zu einem Machtinstrument moralischer Erpressung pervertiert hat, die sich niemand, wirklich niemand noch länger gefallen lassen muss. Und ich spitze das jetzt einfach mal ganz traditionell zu und sage: Kampf dem Antirassismus, es lebe Martin Luther Kings Traum. Vielen Dank.